Kommunico, nah dran.
Guten Tag, Herr Professor Dr. Winkler.
Schönen guten Tag.
Sagen Sie mal, was tun Sie an der Universität Paderborn?
Ich unterrichte Medientheorie und Medienkultur. Einer von 6 Professoren in dem Institut für Medienwissenschaften. Und ich war der Erste, der 99 berufen wurde und habe den Laden am Anfang aufgebaut und dann immer weiter mit den Kollegen zusammen die Strukturen geschaffen, die jetzt Medienwissenschaften sind.
Sie sind unter anderem bei den Studierenden der Medienwissenschaft dafür populär, dass sie von sich selbst in der dritten Person sprechen. Wie sehr gewöhnt man sich daran, das zu tun?
Das ist eher eine Verlegenheitslösung für ein offensichtliches Problem. Wenn man in seinen eigenen Seminaren auch eigene Texte diskutiert, ist immer die Frage, wie man damit umgeht und wie man die Studierenden ermutigt, mit den Texten genauso kritisch und genauso selbstverständlich umzugehen, als wäre der Autor nicht anwesend. Und da habe ich mir den Trick ausgedacht, Winkler als Winkler zu referieren und ihn genauso zu behandeln wie andere Autoren, die abwesend sind. Und die Studierenden schwenken darauf sehr selbstverständlich ein und das scheint mir eine ganz gute Lösung zu sein. Ist natürlich immer ein bisschen kokett oder albern, aber nicht nur.
Was hassen Sie an Ihren Studentinnen und Studenten?
Hassen ist zu viel gesagt, das würde ich mir auch nicht zugestehen, meine Studenten zu hassen. Wenn ich spontan irgendwas sagen müsste, wäre es die Lautstärke in den Gängen.
Während der Seminare?
Während der Seminare, außerhalb der Seminare, genau. Wenn ich im Büro sitze, eigentlich immer. Und auch das ist zweigesichtig, weil auf der einen Seite verlangen wir Disziplin und auf der anderen Seite hassen die Disziplinierung. Also mein Vater war auch an der Uni und der saß hinter einer etwa 40 Zentimeter dicken, wattierten Tür. Davon träume ich immer. Die Uni Paderborn bietet Vergleichbares nicht. Wenn die Wände schon mal 40 Zentimeter dick wären, wäre es ganz schön. Die schwingen einfach mit, wenn draußen jemand spricht, Handy telefoniert oder lacht.
Gibt es Ihrer Erfahrung nach etwas, was Studierende am Anfang ihres Studiums eigentlich richtig machen könnten, sie aber grundsätzlich falsch machen?
Eigentlich nicht. Am Anfang dürfen Studierende alles falsch machen. Die Frage ist, was sie nach einer Zeit noch falsch machen dürfen. Das ist die Frage einerseits an die Studierenden, aber vor allen Dingen auch an die Institution. Wie stellt die Institution sicher, dass bestimmte Sachen nicht mehr falsch gemacht werden? Was weiß ich, Regeln wissenschaftlichen Arbeitens oder unterschiedliche Dinge. Am Anfang darf man alles falsch machen.
Sehr schön, das beruhigt vielleicht auch einige. Trotzdem bleibt hier noch Raum für einen Appell. Was sollte allen Studierenden bewusst sein?
Das ist natürlich sehr schwierig, vor allen Dingen da nicht in Pathos zu verfallen. Ich würde auf das Risiko hin, doch in Pathos zu verfallen, zu sagen, man muss die Uni als Chance wahrnehmen. Also es ist eine unglaublich privilegierte Zeit, wo man sehr viel machen kann mit seinem Leben und die man sehr ernst nehmen sollte, die man möglicherweise auch ein bisschen ausdehnen sollte über diese albernen 6 Semester hinaus, die inzwischen zugestanden werden. In den 6 Semestern, glaube ich, kann man das, was eigentlich ein Studium will und soll, nicht erreichen. Also entweder einen Master dranhängen oder sich ein bisschen Zeit für den Bachelor nehmen und ein bisschen mehr Zeit dafür vorsehen, damit man nicht so gehetzt ist. Vor allen Dingen aber, dass man weiß, dass kritisches Denken nicht irgendein Defekt ist, sondern eine Ressource. Und zwar auch gerade fürs Berufsleben. Wenn man später in irgendwelchen Teams arbeitet, ich habe nicht nur an der Uni gearbeitet, ich habe auch außerhalb gearbeitet, da ist Kritikfähigkeit und die selbstverständliche Angewohnheit, Sachen erstmal in Frage zu stellen, die zentrale Ressource. Und das vermisse ich sehr. Ich bin in den 70ern sozialisiert, da haben wir 24/7 kritisiert. Alles und jeden. Vielleicht muss das nicht sein, aber im Moment sind die Studierenden sehr, sehr zurückhaltend. Ich kann sagen, dass ich meine Professoren damals in meinem Studium als Sparringspartner betrachtet habe. Ich bin sehr froh, dass die Studierenden das jetzt nicht mehr tun. Dennoch wäre ein bisschen mehr Konfrontationsbereitschaft, ein bisschen mehr selbstverständliche Kritikfähigkeit wünschenswert.
Das heißt, Sie haben früher rebelliert, beziehungsweise tun das immer noch, oder ist das schwer zu sagen?
In den 70ern haben wir uns so verstanden. Natürlich guckt man da etwas distanziert drauf zurück, aber wenn man mit 59 immer noch rebellieren würde, wäre auch irgendwas defekt, glaube ich. Es gibt durchaus Generationsgenossen, die das so gehandhabt haben, die kurz vor der Pensionierung noch sich als Rebell verstanden haben. Ich glaube, das ist schwierig. Man entwickelt mit zunehmendem Alter große Dulderqualitäten, also lernt Sachen aushalten, die man lange nicht ausgehalten hätte. Und man kriegt natürlich auch Chancen, bestimmte Dinge zu gestalten, die man sich dann so hinlegen kann, dass man mit ihnen besser leben kann.
Was hat Sie persönlich als Professor zuletzt beeindruckt?
Ich bin leicht zu beeindrucken. Einmal von den Leistungen von Kollegen. Auf Tagungen oder so hört man immer mal wieder Beiträge, die einen wirklich vom Sockel hauen und die wirklich beeindruckend sind. Und böserweise auch manchmal von Leuten, die man definitiv nicht mag. Bei Studierenden ist es ein bisschen anders. Da beeindrucken mich die Fortschritte, die Studierende machen. Also Leute, die 2-3 Semester nie was gesagt haben im Seminar und dann plötzlich einen Schub machen.
Geht Ihnen die Unschärfe des Medienbegriffs hin und wieder auch auf die Nerven? Natürlich, Sie müssen sich damit arrangieren. Sie machen das ja jetzt schon auch ein paar Jährchen. Aber trotzdem wird das Ding ja nicht schärfer und fassbarer.
Ich glaube schon, dass es schärfer und fassbarer wird, aber natürlich sehr langsam. Ich habe immer sehr dafür plädiert, mit dem unscharfen Medienbegriff zu leben. Das tun andere Fächer übrigens auch. Also ich habe immer kokett gesagt, die Medienwissenschaft hat eine Donut-Struktur, ist also ein Tanz um eine leere Mitte. Aber das ist bei anderen Fächern nicht unbedingt anders. Wenn Sie in der Soziologie fragen nach dem Gesellschaftsbegriff, gibt es auch keinen Konsens darüber, was Gesellschaft ist. Also auch da gibt es in gewisser Weise eine leere oder eine ausgedünntere Mitte. Und ich glaube, eine Doppelstrategie ist richtig. Einerseits damit leben zu lernen, dass nicht eine knackige Definition auf den Tisch kann, was ist ein Medium. Und auf der anderen Seite sich doch um bestimmte Grundbestimmungen zu bemühen und sich darum zu streiten, was Grundbestimmungen des Medienbegriffs sind. Ich habe ein Buch Basiswissen Medien geschrieben, genau mit der Absicht, was auf den Tisch zu legen, was ein Vorschlag ist, der perspektivisch ist, also der nicht allgemeiner Konsens ist, aber der die Frage mindestens erstmal beantwortet. Natürlich wieder beantwortet in der pluralistischen Art und Weise. Das sind sozusagen 300 Einzelantworten auf diese Frage, nicht? Und die Hoffnung ist, dass diese 300 Einzelantworten sich aufsummieren zu sowas wie einem Medienbegriff.
Wenn Sie nicht Professor wären, welcher Beruf würde Sie reizen?
Ich habe drei Berufe. Ich habe in drei Berufen gearbeitet. Das eine war Architekt. Ich habe an der Fachhochschule Architektur abgeschlossen und auch als Architekt gearbeitet, wenn auch in einem unüblichen Feld, so auf der Kippe zwischen Datenverarbeitung und Architektur in den 70ern. Und manchmal gucke ich etwas wehmütig zurück auf die Architektur und denke, es wäre auch was Schönes gewesen. Dann habe ich als Programmierer gearbeitet. Darauf gucke ich definitiv sehnsüchtig zurück, weil das war die Möglichkeit, in einem Feld wirklich kompetent sein zu können. Ich habe morgens programmiert und nachmittags studiert, und also Germanistik, Medien und Philosophie. Und nachmittags gab es keine Möglichkeit, kompetent zu sein. Da war das sehr wichtig, morgens das sein zu können. Auf der anderen Seite kenne ich beide Felder nicht aus der Gegenwartsanschauung, und diejenigen von meinen Bekannten, die in den Feldern tätig sind, sind auch nicht furchtbar glücklich. Also es ist immer so ein gebrochener Blick.
Okay, vielleicht auch immer das Hingezogensein zu dem, was man dann nicht mehr tut oder was man gerade nicht hat. Erinnern Sie sich hier an dieser Stelle bitte an eine Frage, von der Sie dachten, dass ich sie Ihnen stellen würde und das aber dann jetzt nicht getan habe, und beantworten Sie die gleich auch.
Da muss ich passen. Ich bewundere immer die Leute, die sagen, statt der Frage, die Sie gerade gestellt haben, möchte ich die beantworten, die ich mir selber oft stelle. Aber im Moment würde ich Ihnen das überlassen.
Gut, dann hätte ich auch noch eine, und zwar eine letzte. Mit welchem Song, Herr Winkler, schließen wir dieses Interview?
Marla Glenn, Cost of Freedom.
Das tun wir. Vielen Dank, Hartmut Winkler von der Universität Paderborn.